Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Freitag, der 24. April. Ihr hört Gerechtigkeit und Loseblatt, Folge 93. Mein Name ist Henrik Widowild. Ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin. Aber ich moderiere heute das letzte Mal aus meinem geliebten Berliner Büro, denn ab nächster Woche bin ich dann in Hamburg. Und bei mir in der Leitung ist heute
Maximilian Amers, Redakteur von Beck Aktuell. Hallo. Und Henrik hat übrigens eben gerade seine Vespa auf eine Hebebühne, auf einen Lader geschoben, glaube ich.
Eigenhändig, ne? Ja, eigenhändig. Einer hat das so, ich mache so Bizeps-Curls mit der Vespa. Nee, ja, aber das ist richtig und deswegen ist ja auch noch ein bisschen Unruhe heute, unseres Kartons und so weiter. Ihr kennt das. Max, wo erwische ich dich denn gerade?
Im geliebten Rheinland, wie immer. Ich habe noch nicht vor, umzuziehen nach Hamburg. Obwohl Hamburg eine sehr schöne Stadt ist. Also kann ich dich nur beglückwünschen.
Du kannst gerne vorbeikommen, dann können wir in meinem Büro dann mal Podcast-Aufnahme machen. Das wäre
ja sehr gerne.
Das sind unsere Themen. Wir reden über die zivilrechtliche Seite des Gesetzes gegen digitale Gewalt. Wir reden mit Wolfgang Schulz vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg darüber, ob Gerichte die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beurteilen sollten. Der Europäische Gerichtshof fällt ein historisches Urteil und ermahnt Ungarn an die Rechte von LGBTQ+. Und wir sprechen darüber, warum Maike Kohl-Richter kein Geld aus den Erträgen der Kohl-Protokolle bekommt. Zum Schluss haben wir noch eine Geschichte über fehlgeschlagene Romantik am Strand.
Das ganz große Rad.
Wir müssen noch einmal über die zivilrechtliche Seite des Gesetzes gegen digitale Gewalt sprechen. Der Referentenentwurf ist ja nun seit 17. April online. Über die strafrechtliche Seite haben wir schon ein paar Mal gesprochen, über Deepfakes etwa, Stichwort Christian Ulmen, obwohl der nun selbst gerade keine Deepfakes verbreitet hatte. Offenbar bestreitet er jedenfalls, sondern da ging es ja im Wesentlichen um Pornografieinhalte und Ähnliches, die aber dann so aussehen sollten, als wäre es seine Partnerin. Wir haben über 184k StGB gesprochen, da ging es um die Fotografien von bekleideten Gesäßen. Könnt ihr nachhören in einer der letzten Folgen. Aber das Gesetz gegen digitale Gewalt hat eben auch eine zivilrechtliche Seite. Sie soll es den Opfern digitaler Gewalt ermöglichen, selbst ihr Recht wahrzunehmen. Und eine zentrale Rolle spielen dabei die Anbieter von Hostingdiensten und Online-Plattformen, aber auch Zugangsdienste, das ist also im Klartext Speicherdienste, Dropbox etc., Facebook und X und Instagram und die Telekom zum Beispiel als Zugangsanbieter. Und in all diesen Fällen, diesen Mittlern, man spricht doch von Intermediären, soll es nun leichter werden, Auskunft über die Identität rechtswidriger Nutzer zu erhalten, also Nutzer, die rechtswidrige die Rechte verletzen. Und da gibt es dann mehrere Maßnahmen, zum Beispiel die gerichtliche Anordnung zur vorübergehenden Speicherung der Daten bei den Anbietern. Da geht es um Personalien und die Rechtsverletzung selbst, also Anschrift, Geburtsdatum, IP-Adresse, Screenshots der Rechtsverletzung und so weiter. Voraussetzung dafür ist dann, dass glaubhaft gemacht werden kann, dass eine Rechtsverletzung stattgefunden hat und dass man die Absicht hat, hier auch zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Also der bloße Hinweis auf eine Rechtsverletzung reicht nicht, sondern muss auch sagen, ja, ich möchte auch gegen vorgehen. Und das Gericht kann dann auch beweissichernde Anordnungen treffen. Das steht in § 2 des GGDG, wie wir es jetzt mal abkürzen wollen. Und es gibt auch einen Anspruch auf Auskunft von Daten an das Gericht. Jeweils sind das alles Inhalte, die das Fernmeldegeheimnis einschränken. Das wird auch im Gesetz ordentlich zitiert, also eine Einschränkung von Artikel 10 Grundgesetz.
Ja, das also ist jetzt erstmal natürlich alles sehr viel Information zum Gesetz allgemein. Das ist aber auch total wichtig im Grunde, ne? Weil wir haben ja, wie du sagst, schon über die strafrechtliche Seite gesprochen. Da versucht man immer so ein bisschen abzuschrecken, also Täter abzuschrecken. Aber die eigentliche oder das eigentliche Interesse von Leuten, die Opfer digitaler Gewalt, ich übernehme jetzt mal diesen Begriff, der ist ja auch so ein bisschen umstritten. Ich glaube, das BMJV setzt den ja selber auch in Anführungszeichen in dem Gesetzentwurf. Also, aber wir nennen es jetzt mal digitale Gewalt. Was für die Opfer da wichtig ist, ist ja eben diese Inhalte aus dem Netz zu bekommen. Ne? Und da richtet sich ja jetzt dann auch diese zivilrechtliche Säule dran. Aber was ich mir jetzt so frage, du hast ja jetzt gesagt, Glaubhaftmachung von Rechtsverletzungen und dann werden irgendwie IP-Adressen gespeichert und sowas. Wie genau funktioniert das jetzt eigentlich? Also wie soll das dann konkret ablaufen nach dem Gesetz?
Genau, es gibt ja mehrere Maßnahmen, die man da hinbekommen kann. Also man kann sich gegen den Inhalt selbst wenden, aber vor allen Dingen geht es ja darum, die Konten zeitweilig zu sperren, um schwerwiegende Rechtsverletzungen, das ist so ein Terminus, der da immer wieder vorkommt, zu verhindern. Und sperren kann man sich erstmal fragen, was heißt denn jetzt sperren? Das heißt, dass das Konto dann nicht mehr aktiv nutzbar ist. Das kennt man auch schon so aus der jetzigen Debatte, weil das die Maßnahme ist, die die Plattform selbst auch ergreifen. Dann kannst du zwar noch in deinen Facebook- oder X-Account reingehen, aber du kannst nicht mehr selbst senden. Das war bislang in den AGB geregelt. Es gibt aber, so auch der Gesetzentwurf in der Begründung, keine Rechtsprechung zum Erzwingen solcher Accountsperren. Man kann das rechtlich ableiten, Störerhaftung, also die Plattform haftet dann für die Rechtsverletzung des Nutzers, aber er ist ab Kenntnis. Aber da gibt es bislang nicht so viel Rechtsprechung, oder der Entwurf sagt, soweit ersichtlich gar keine, die festlegt, wann denn das nun erzwungen werden kann. Und erforderlich ist in der Regel jetzt in diesem Entwurf für so eine Sperre, dass der Nutzer keine Unterlassungserklärung abgegeben hat oder eine Unterlassungserklärung gegen eine Unterlassungserklärung verstoßen hat, also eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, die könnte man sich von dem ja holen. Wenn du jetzt mich auf X beleidigst, kann ich dir eine Abmahnung schicken und sagen, unterschreib die strafbewehrte Unterlassungserklärung. Und wenn du das dann gemacht hast, dann kann ich danach nicht noch zur Plattform marschieren und sagen, ich möchte jetzt bitte, dass das Konto gesperrt wird. Wenn du aber dagegen verstößt oder sagst, ich will das nicht abgeben, dann sind die Voraussetzungen gegeben, dann kann ich dich also theoretisch sperren lassen. Und das ginge auch, wenn es noch andere Anhaltspunkte für künftige Rechtsverletzungen gibt, wenn du mir, was ich, vielleicht Rache schwörst oder sowas. Wird nicht genau ausgeführt, was dahinter stehen soll. Aber man muss also denken, okay, da passiert jetzt noch mehr, damit es so eine präventive Sperre geben kann. Also präventiv in dem Sinne, dass künftige Rechtsverletzungen auch verhindert werden sollen. Dabei muss auch der Richter dann jeweils bei der Entscheidung auch mit berücksichtigen, ob es vielleicht eine mildere Form der Inhaltemoderation gäbe. Bin nicht ganz sicher, was Sie damit meinen, aber es könnte zum Beispiel sein, dass die Sichtbarkeit einfach eingeschränkt wird. Das ist ja etwas, was im DSA immer wieder vorkommt als mögliche Inhaltemoderation, dass man es nicht gleich alles ausblendet, aber dass man es aus dem Algorithmus rauszieht und die Reichweite begrenzt. Und zusätzlich, wenn es so eine Sperre gibt, sollte eben das Gericht auch die Entfernung des Inhalts anordnen. Ganz interessant finde ich bei diesem Verfahren, dass man auf 26 FAMFG verweist, also freiwillige Gerichtsbarkeit, und die Beweislast des Nutzers etwas verlagert. Das Gericht muss nämlich amtsseitig ermitteln, ob diese Voraussetzungen vorliegen. Also wenn du diese Glaubhaftmachung erledigt hast, dann macht das Gericht den Rest, was natürlich durchaus für eine gewisse Belastung sorgen dürfte. Ganz wichtig ist auch, dass dieses Gesetz nichts daran ändert, wie die Plattform selbst sperren können. Also es muss jetzt nicht immer eine richterliche Anordnung da sein, wenn ein Nutzer gesperrt werden soll, sondern das kann eine Plattform natürlich aus eigener Herrlichkeit weiterhin so machen wie bisher. Aber in diesem Verfahren eben braucht es eine richterliche Anordnung.
Ja, okay, also das betrifft jetzt also den Fall, ich versuche jetzt jemanden, also ich möchte jemanden sperren lassen, damit die Person mich nicht mehr weiter, weiß ich nicht, im Internet beleidigen kann.
Zum Beispiel.
Heißt das, der Nutzer würde dann also dauerhaft gesperrt, kriegt dann meinetwegen für immer ein Instagram-Verbot oder so, oder wie läuft das ab? Und was heißt dann auch, du sagst ja, schwerwiegende Rechtsverletzungen braucht es, ja. Gibt es das irgendwie in der Definition für?
Genau, also diese Sperre dauerhaft geht nicht, jedenfalls nicht auf staatlicher Anordnung. Das steht ausdrücklich im Gesetzentwurf drin, das sei aus Verhältnismäßigkeitsgründen nicht möglich. Kann man auch leicht nachvollziehen. Jemandem also für immer Instagram und X wegzunehmen, ist natürlich wirklich sehr drakonisch. Es gibt, was die Taten angeht, einen Katalog in den Begriffsbestimmungen des Gesetzes, Paragraph 1. Da sind dann diverse Strafnormen drin, Aufrufe zu Straftaten, Volksverhetzungen, aber auch sexueller Missbrauch, der kann ja auch virtuell passieren, ne? Das Cybergrooming, Pornostrafrecht, aber auch solche Sachen wie Beleidigung und Bedrohung. Es geht aber auch
nicht
nur
um Kern. Strafrecht ist die Grenze hier, also es wird jetzt nicht über das Strafrecht hinaus.
Es geht immer um strafrechtliche Verstöße, das betont der Entwurf auch an alle Naslang, weil natürlich immer im Raum steht, wie beim DSA, es geht vielleicht Zensur. Auch um legale Inhalte. Mhm. Ja, und dann kommt der Kampfbegriff Zensur rein. Es geht aber auch um Sachen außerhalb des Kernstrafrechts, also 33 KOG, das ist das Kunsturhebergesetz, also Recht am eigenen Bild. Das ist eine Straftat tatsächlich, wenn man das absichtlich verletzt, indem man Bilder verbreitet. Und auch 42 BDSG, also Bundesdatenschutzgesetz, das ist das berühmte Doxing, also das massenweise Verfügbarmachen von personenbezogenen Daten. So, was heißt jetzt schwerwiegend? Da gibt es keinen Katalog, und der Gesetzentwurf sagt auch, dass er da keinen Katalog vorgeben wollte, weil das eben so vielschichtig alles sei. Aber die Begründung verweist auf die Voraussetzung für eine Geldentschädigung bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und da geht es dann immer um Ausmaß der Verbreitung, um die Nachhaltigkeit und Fortdauer der Interessens- und Rufschädigung. Aber auch die Beweggründe des Verletzers, wenn da also diskriminierende Gründe eine Rolle spielen, Frauenhass oder sowas, dann kann das auch dazu führen, dass das eine schwerwiegende Tat ist, und dann ist das Tatbestandsmerkmal erfüllt.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich versetze mich jetzt mal da rein, wenn ich jetzt derjenige bin, der irgendwas im Internet gepostet hat, was strafrechtlich relevant sein könnte, was jemand anderen beleidigt hat, bekomme ich das dann eigentlich mit? Also werde ich da irgendwie informiert über diese Anordnung?
Genau, also das gibt der Entwurf auch vor, dass du informiert werden musst, dass also nicht einfach plötzlich dein Account weg ist und du weißt gar nicht, was passiert ist. Also wenn du bekannt bist dem Gericht, dann sollst du hinzugezogen werden. Das ist ja auch im Grunde selbstverständlich prozessual. Sonst gibt es die Pflicht des Intermediärs, also jetzt mal wegen X oder Facebook oder Instagram, dich zu informieren über Verfahren, Inhalt, Datum des angeblichen Verstoßes, Screenshots von den Inhalten, die Anträge, die gestellt wurden und auch die Fristen, die das Gericht gesetzt hat, damit du also irgendwie was machen kannst. Mhm. Und dann muss die Reaktionsmöglichkeit auch anonym oder pseudonym sein. Das heißt, wenn du denkst, du bist im Recht und du bist aber draußen anonym unterwegs, dann musst du dich da auch anonym oder pseudonym beteiligen dürfen. Es ist also nicht so, dass dann plötzlich dein Klarname schon in der Welt ist. Aber das ist ja die andere große Gefahr neben dem unmittelbaren Meinungsfreiheitsargument, dass da jetzt die Klarnamenpflicht durch die Hintertür eingeführt wird. Der Intermediär, also diese Plattform ist sozusagen dann Poststelle zum Gericht. Das ist jetzt meine Formulierung, die steht nicht so im Entwurf, aber so stelle ich mir das vor, dass du also mit denen dann diskutierst und das Gericht hat eben auch eine Pflicht dann, dass der Intermediär hat eine Pflicht, das an das Gericht weiterzuleiten. Es können übrigens auch Verbände vertreten, wie zum Beispiel HateAid, was ja sehr berühmt ist, aber vermutlich auch Verbände der, ich sag mal, libertären Gegenseite. Das halte ich jedenfalls in politisierten Fällen für sehr möglich, dass also zum Beispiel bei Schwachkopf auch die Gegenseite damit NGOs auftritt.
Bei Robert Habeck, meinst du, war das, glaube ich, der Schwachkopf-Fall, ne?
Genau, der Robert Habeck, weil Habeck als Schwachkopf bezeichnet wurde. Also da könnte ich mir vorstellen, dass sich nicht nur NGOs auf der Seite derer sammeln, die jetzt gegen Hass vorgehen wollen, sondern auch auf der Seite, die für Freiheit eintreten. Es gibt ja auch schon die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Vielleicht wären auch da Konstellationen möglich. Verbände können vertreten, aber es ist kein Verbandsklagerecht oder sowas und auch keine Verfahrensstandschaft. Also es geht immer um Vertretung. Da könnte man sich also beispielsweise jetzt eine NGO, die sehr für Free Speech auch eintritt, ist diese Future of Free Speech Institution von Jacob Mahangama. Der ist also international unterwegs für freie Rede. Ob der das jetzt in Deutschland könnte, weiß ich wiederum nicht, weil ich nicht weiß, ob es ein deutscher Verein wäre. Aber so etwas wäre ja denkbar, dass dann auf beiden Seiten auch NGOs auftreten.
Interessanter Blick in eine mögliche Zukunft, wenn sich dann die NGOs vor Gericht dann irgendwann kloppen um Aussagen im Internet. Aber wer weiß, wohin das alles führt. Was ich jetzt noch interessant fand, der Entwurf sieht ja auch vor, dass die Plattformen Zustellungsbevollmächtigten haben sollen, damit man die Rechte, also damit man quasi sozusagen jemanden hat, wo man hinzustellen kann. Weil das ist immer das Problem, da wenn ich jetzt irgendwie früher als Anwalt irgendwie zu Facebook gegangen bin und hab gesagt, wollte denen sagen, bitte nehmt das mal, sperrt dieses Konto, löscht diesen Inhalt. Dann können sie oft ja einfach sich, also früher zumindest, weil das haben sie sich ja so einen Stuhl gestellt und einfach auf taub gemacht. Und darauf hat man ja schon mit dem DSA eigentlich reagiert, oder? Also danach gibt's ja auch schon eine Pflicht, so ein Zustellungsbevollmächtigt zu haben.
Im Grunde auch schon mit dem Netz-DG, ne? Also diese Debatte war damals tatsächlich, dann gab's auch immer diese Fälle, in denen dann irgendwie in Irland zugestellt wurde oder in Deutschland und das war dann jeweils falsch. Also da wurde ziemlich viel.
Genau.
Ich sag mal so, es war relativ schwierig für die Betroffenen da schnell jemanden zu bekommen, der zuständig ist. Das sollte das Netz-DG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas schon aufheben mit der Norm des Zustellungsbevollmächtigten. Hat also vorgegeben, in Deutschland muss dann also jemand sein, der die Post entgegennimmt, vereinfacht ausgedrückt. Und tatsächlich kann das Gericht auch anordnen, dass Dienstanbieter von außerhalb hier jetzt einen Postkasten für gerichtliche Zustellungen einrichten. Das ist dann meistens eine Kanzlei. Der Unterschied zum DSA ist erstmal, man kann sich ja fragen, warum macht man das, wenn der DSA sowas auch schon hat, also der Digital Services Act. Aber dort, das steht auch im Entwurf drin, geht es nicht um gerichtliche Zustellung von Dokumenten. Und hier geht es ja um ein Gerichtsverfahren. Das heißt, es musste eine ausdrückliche Norm für eine
gerichtliche Zustellung. Hier läuft das ja jetzt auch alles von Beginn an übers Gericht jetzt nach diesem Entwurf. Ne?
Also genau, also es ist alles ja ein gerichtliches Verfahren und nicht jetzt einfach nur ein besserer E-Mail-Postkasten. Mhm. Dementsprechend musste das eine andere Norm sein. Es gibt aber ein interessantes Problem, was auch das Netz-DG hatte. Viele waren ja der Auffassung, das Netz-DG sei eigentlich europarechtswidrig, unter anderem wegen dieses Zustellungsbevollmächtigten. Denn wenn man generell vorgibt, dass ein amerikanischer Konzern, also es geht ja immer um Drittländer außerhalb der EU, so ein Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland haben muss, dann wäre das EU-rechtswidrig. Da gibt es jedenfalls EuGH-Rechtsprechung, auf die der Entwurf auch verweist. Die Lösung ist jetzt irgendwie sehr, sehr juristisch. Der Zustellbevollmächtigte wird nicht abstrakt generell vorgegeben, sondern der ist Teil dieser Anordnung im Verfahren. Das heißt, du gehst jetzt zu X, sagst, da hat mich jemand beleidigt, und dann kann das Gericht anordnen, du brauchst jetzt einen Zustellbevollmächtigten oder Zustellungsbevollmächtigten heißt er eigentlich. Und dann meint der Entwurf jedenfalls, stellt die Anordnung zur Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten ebenfalls eine Anordnung zum Vorgehen gegen rechtswidrige Inhalte dar, die dem Herkunftslandprinzip nicht unterfällt. Das finde ich schon ein bisschen keck und ich bin sehr gespannt, ob das ob das Bestand haben wird.
Also finde ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen sehr gekünstelt, ne? Also dann die Vorstellung, dass das Gericht dann jedes Mal sagen würde, ach so, und jetzt brauchen wir übrigens einen Zustellungsbevollmächtigten und dann sagt Meta zum Beispiel, ah ja, klar, nee, stimmt, okay, dann schicken wir mal gerade einen. Also das ist ja auch eine total absurde Vorstellung, ne?
Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, an wen du denn eigentlich nun dann die Anordnung für einen Zustellungsbevollmächtigten zustellst, weil den Zustellungsbevollmächtigten gibt's ja noch nicht. Also insofern.
Stimmt, dann beißt sich die Katze auch ein bisschen den Schwanz. Also ja, klingt alles, als ob das noch nicht so richtig, also ehrlich gesagt, noch nicht so richtig durchdacht.
Also für mich klingt es so, als erwarten die ganz einfach, dass die Plattformen dann sagen, jo gut, mein Gott, wir machen jetzt einen Zustellungsbevollmächtigten, bevor wir jetzt hier jedes Mal Ärger kriegen, weil es wird ja nicht so sein, dass Facebook dann beim 4000. Verstoß sagt, oh ja, wir brauchen Zustellungsbevollmächtigten Moment, sondern die werden ja, also die haben ja eh schon einen eingerichtet für die anderen Fälle, aber dann werden die das sicherlich erweitern. Aber es ist so ein kleines bisschen, ich finde es keck, wenn man sagt, so eigentlich geht es nicht, aber wir machen es jetzt doch in so einer Pseudo-Einzelfall.
Ja, es ist sehr juristisch auf jeden Fall. Dieses Gesetz gegen digitale Gewalt, wir haben ja darüber gesprochen, eben schon den Begriff Zensur fallen lassen, ne? Das steht ja immer im Raum, ist das jetzt ein Eingriff in die Meinungsfreiheit? Unter dem Vorwurf standen ja auch das NetzDG und der DSA immer schon. Wie ist das jetzt hier einzuordnen aus seiner Sicht?
Genau, also das ist ganz interessant, weil dieser Vorwurf, der schimmert so in dem ganzen Entwurf durch, also die Furcht vor diesem Vorwurf. Und da wird also mehrfach dann betont, Strafbarkeit sei die Voraussetzung für eine Auskunftserteilung und so weiter. Und dadurch wäre das Recht der freien Meinungsäußerung aus Artikel 5, 1 Grundgesetz immer beachtet. Meinungsäußerungen, die nicht strafrechtlich relevant sind, sollen im demokratischen Rechtsstaat anonym bleiben. Eine Auskunft zur Identifizierung soll in diesen Fällen nicht erteilt werden. Also da versucht man so, ich sag mal, Brandmauern einzuziehen gegen den Vorwurf, dass es jetzt irgendwie auch um unterstrafrechtliche Äußerungen geht.
Das ist natürlich auch ein sensibler Bereich.
Ja, ne?
Also es ist auch, kann ich auch nachvollziehen, dass die da super vorsichtig sind. Ne?
Absolut. Vor allen Dingen nach den Erfahrungen der letzten Jahre kann man das gut verstehen. Dann kommt allerdings so ein etwas kühnes Argument. Da gibt es nämlich den Satz, damit schützt das Gesetz gegen digitale Gewalt das Grundrecht noch umfassender, als dies bei Sperrungen im Nutzer-Plattform-Verhältnis der Fall ist. Ja, muss man erstmal kurz drüber nachdenken. Also was die sagen ist, guck mal, wir machen das jetzt hier zwar mit diesen Sperrungen, aber wir machen das ja mit richtlicher Anordnung und nur bei Strafrecht. Deswegen schützen wir das Grundrecht besser als Facebook oder X oder sonst wer. Und das ist natürlich irgendwo ein bisschen weird, weil Facebook und so weiter, die sind ja nicht unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Das ist ja kein Staat, sondern sie sind mittelbar an die Grundrechte gebunden. Das heißt, bei der Auslegung von den Terms of Services und so weiter, da kann man dann mal drüber nachdenken, dass man da die Grundrechte einbezieht. Aber grundsätzlich gibt es keine Grundrechtbindung. Diese Idee mit der Grundrechtbindung kennen wir. 2016 gab es mal diese Digitalcharta, die hatte tatsächlich in ihrer Ursprungsvariante da argumentiert, dass alle Konzerne, alle Plattformen sollten jetzt an Grundrechte gebunden werden. Wo selbst linke Autoren wie zum Beispiel Malte Engeler bei Netzpolitik.org gesagt hat, so Leute, wisst ihr eigentlich, was dann passiert? Dann ist Facebook im Grunde übt Facebook letztendlich das Gewaltmonopol des Staates aus und wird quasi staatlich behandelt. Also ein ganz schwieriger Pfad, aber das schimmert in diesem Argument so durch von wegen, wir machen es doch jetzt mit dem Richter, mit der Richteranordnung, ist doch besser, als wenn die Plattformen selbst das machen. Fand ich ein bisschen seltsam, aber insgesamt muss man glaube ich sagen, der Entwurf jetzt hier, insbesondere der zivilrechtliche Teil, der führt natürlich dazu, dass Betroffene mehr machen können. Er wird sicherlich auch dazu führen, dass Gerichte viel mehr belastet sind. Aber ich sehe jetzt nicht großartige Gefahren des Overblockings. Aber wir werden sehen, was die Fachleute noch sagen werden, wenn sie sich dann über diesen Referentenentwurf gebeugt haben. Die werden nämlich natürlich auch Fachleute angefragt übrigens, aber die wollten alle erst noch den Gesetzentwurf zu Ende lesen. Und dann wollen wir denen noch Zeit geben.
Überraschung.
Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es jetzt her, als das Bundesverwaltungsgericht die bisherige verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung geändert und einen Konnex zwischen Rundfunkbeitragspflicht und Programmqualität des Rundfunks hergestellt hat. Das, was jetzt erstmal so ein bisschen technisch klingt, wird gleich etwas plastischer. Damals hatte eine Frau aus Bayern gegen ihren Rundfunkbeitrag geklagt, weil sie das Programm nicht für ausgewogen genug hielt und der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus ihrer Sicht ein Erfüllungsgehilfe staatlicher Meinungsmacht sei. Doch was erstmal so ein bisschen klingt wie der übliche Sermon aus diesen Anti-GEZ-Foren, die man noch so kennt, hatte in Leipzig tatsächlich Erfolg. Die Pflicht zur Zahlung des Rundfunkbeitrags könne entfallen, sagte das Bundesverwaltungsgericht damals, wenn das Gesamtprogrammangebot der Öffentlich-Rechtlichen über einen längeren Zeitraum die Anforderungen an gegenständliche und meinungsmäßige Vielfalt grob verfehle, so sagte der Senat damals. Nur, ob das jetzt der Fall ist, müssen eben die Instanzgerichte entscheiden. Die erste Gelegenheit dazu hatte nun der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, der am Dienstag 7 Berufungen zurückgewiesen und damit die Urteile der Vorinstanzen bestätigt hat, dass die Kläger eben ihren Rundfunkbeitrag weiter zahlen müssen. ein Gutachten zu der Frage, ob der Rundfunk seinen Job denn ordentlich macht, wollte er aber nicht einholen, obwohl das Bundesverwaltungsgericht eigentlich genau das vorgesehen hatte. Auch sonst schien der VGH-Senat, wenn man die Presseberichte auch richtig deuten darf, nicht ganz auf Linie zu sein mit den Kollegen aus Leipzig. Das Ganze will ich mir jetzt aber mal einordnen lassen von Professor Dr. Wolfgang Schulz. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung Hans-Bredow-Institut und hat die Professur Medienrecht und öffentliches Recht einschließlich theoretischer Grundlagen an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg inne. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr Professor Schulz.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, der VGH hat ja im Ergebnis jetzt entschieden, dass der Rundfunk nicht gegen seinen Programmauftrag verstößt. Dabei allerdings an ein paar Stellen so ein bisschen gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts angeschrieben, kann man vielleicht sagen, und auch angesprochen in der Verhandlung in Person des Vorsitzenden. Erstmal vielleicht so die Metaebene. Ist das aus Ihrer Sicht so eine Entscheidung auf Linie oder doch zumindest kleinlaute Rebellion?
Also ich sehe da schon eine gewisse Kritik, die daraus leuchtet. Man muss sagen, dass nur die Pressemitteilung vorliegt, wird bestimmt interessant sein zu gucken, wie das denn sich tatsächlich in der Begründung niederschlägt. Aber es wird schon deutlich, dass das Gericht davon ausgeht, dass eine solche Beurteilung von Vielfalt eigentlich nicht etwas ist, was ein Gericht sinnvollerweise tun kann, sondern was in andere Arenen gehört. Und ein Punkt, den ich auch interessant finde, ist, dass das Gericht sagt, es ist eigentlich für den rechtsschutzsuchenden Bürger oder die Bürgerin nicht zuzumuten, jetzt mit großen Gutachten das Gesamtangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu prüfen. Das ist auch ein ganz interessantes Argument. Das überzeugt in Grenzen jedenfalls.
Ja, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Vielleicht treten wir gerade nochmal einen Schritt zurück und schauen nochmal auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von Oktober letzten Jahres. Die hat ja damals viel Aufmerksamkeit erregt, weil man so ein bisschen den Eindruck hatte, huch, das Gericht schließt sich jetzt so den ewigen Rundfunkkritikern an, denen das alles zu links und zu Corona-maßnahmenfreundlich, je nachdem in welchem Zeitrahmen man springt, sei. Aber die Hürde, die das Gericht da ja gelegt hat, damit der Rundfunkbeitrag, also die Zahlungspflicht entfällt, die ist ja doch eigentlich recht hoch, oder?
Ja, das ist sie ganz eindeutig. Also es sind drei Elemente, glaube ich, die diesen hohen Maßstab bezeugen. Das eine ist, es muss das Gesamtangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Es muss eine grobe Verfehlung dieses Vielfalt- und Ausgewogenheitsziel sein und über einen gewissen Zeitraum. Das heißt also, das, was Kritikerinnen und Kritiker jetzt häufiger mal gemacht haben, sie nehmen sich ein paar Sendungen der Tagesschau und schauen dann, dass da die Rahmung von bestimmten Themen aus ihrer Sicht jetzt in eine bestimmte Richtung neigt, das reicht nicht im Ansatz aus, um das zu erfüllen, was dem Bundesverwaltungsgericht hier vorschwebt.
Ja, der Senatsvorsitzende hat sich ja auch in der mündlichen Verhandlung schon kritisch geäußert und angezweifelt, ob Verwaltungsgerichte eben überhaupt eine solche Überprüfung des gesamten Programmangebots leisten könnten und auch sollten. Und dann findet sich in der Pressemitteilung auch die doch relativ deutliche Aussage, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seien die Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalt mit ihrer binnenpluralistischen Organisation am besten geeignet, die meinungsmäßige Vielfalt und Ausgewogenheit des Programmangebots zu gewährleisten. Ist das auch so eine, ja, ein Stück weit eine offene Abkehr vom Bundesverwaltungsgericht oder lässt sich das mit der Entscheidung aus Leipzig vereinbaren, diese Aussage?
Also diese Aussage ist, glaube ich, schon eine deutliche Kritik an dem, was das Bundesverwaltungsgericht sagt. Sie lassen sich ja schon darauf ein, indem zumindest der Pressemitteilung zufolge eine Wertung getroffen wird über die Vielfältigkeit. Da finden sich aber nur Kriterien, die eigentlich mit Genre zu tun haben, dass unterschiedliche Genre-Themen abgebildet werden. Das, was häufig kritisiert wird, bestimmte Akteure tauchen nicht auf, bestimmte Themen werden in einer bestimmten Art und Weise gerahmt. Damit setzt sich das Gericht offenbar nicht auseinander oder jedenfalls wird es aus dieser Kommunikation nicht deutlich. Mein Eindruck ist schon, dass man die zentrale Passage des Bundesverwaltungsgerichts, nämlich zu sagen, Gerichte können das entscheiden. Das ist etwas, was nicht in den Beurteilungsspielraum der Anstalt mit ihren Gremien fällt, sondern das ist einer gerichtlichen Überprüfung dieser Art zugänglich, dass das in Mannheim nicht geteilt wird.
Das Bundesverwaltungsgericht, das ist ja auch ein Punkt, den Sie schon angesprochen hatten, schrieb ja in seinen Gründen im Oktober 2025 zu der Prüfung, ob dieser Programmauftrag erfüllt sei, dass man dazu in aller Regel an wissenschaftlichen Anforderungen genügendes Gutachten einholen müsse. Das hat jetzt der VGH hier abgelehnt in seiner Entscheidung, hat gesagt, Sie sprachen es ja schon kurz an, ne, dass, also Sie haben es ja mit der Rechtsschutzgarantie begründet, dass man das den klagenden Bürgerinnen und Bürgern eben nicht zu schwer machen dürfe, weil das so ein Gutachten ja auch kostspielig sei. Das macht natürlich die ganze Sache nicht unbedingt einfacher, wenn man sagt, also wir wollen uns eigentlich nicht entscheiden müssen, wir wollen uns auch keine Expertise holen. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, da der Senat ja am Ende dann doch eben, wie Sie gerade auch sagten, die Entscheidung ja trifft, zu sagen, das passt schon alles, weil Sie müssen es ja jetzt entscheiden. Ist das die schlechteste aller Lösungen, also zu entscheiden, aber ohne Expertise?
Also vor dem Hintergrund dessen, was das Bundesverwaltungsgericht ausführt, hätte man da wahrscheinlich noch tiefer einsteigen müssen. Ich kann aber das Gericht sehr gut verstehen. Als ich die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gelesen habe, bin ich auch baff gewesen, habe gesagt, wie soll das eigentlich gemessen werden? Und ich arbeite hier in einem Institut, das sowas tut. Also wir machen empirische Medienforschung seit über 70 Jahren. Und mir ist bis heute nicht klar, wie das funktionieren soll, wie da eine Indikatorik entwickelt werden soll, die solche gröblichen Verzerrungen im Gesamtangebot, alles, Hörfunk, Fernsehen, Online-Angebote, über einen gewissen Zeitraum untersuchen soll. Und ich verstehe zwar den Gedankengang des Bundesverwaltungsgerichtes schon, aber die Durchführung ist schwierig. Und das jetzt von einer Bürgerin und einem Bürger zu verlangen, wo wir schon als Institut große Schwierigkeiten hätten, das zu operationalisieren, das ist natürlich schon eine sehr hohe Hürde. Und vor dem Hintergrund sehe ich schon, warum jetzt hier in dieser aktuellen Entscheidung da Kritik am Bundesverwaltungsgericht durchschimmert.
Ja, man merkt so ein bisschen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Instanzgerichte da so ein Stück weit jetzt in ein Dilemma gezwungen hat, ne? Aber es ist ja auch, wenn man, das habe ich auch damals schon mal mir Gedanken drüber gemacht, dass diese Entscheidung aus Leipzig kam, demokratietheoretisch ja auch irgendwie eine schwierige Frage. Also die Judikative soll jetzt Journalistinnen und Journalisten kontrollieren darauf, ob sie ihre Arbeit richtig umsetzen. Natürlich, die haben auch einen gesetzlichen Auftrag in diesem Fall. Sie haben ja, habe ich gelesen, selbst auch mal Journalistik studiert, ne? Also sind ja nicht ganz fachfremd. Der Vorsitzende des Senats am Verwaltungsgerichtshof hat das ja auch so ein bisschen in Zweifel gezogen, ob das jetzt die Aufgabe der Gerichte sein sollte. Hat er da einen Punkt aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund?
Also da hat er sicherlich einen Punkt. Und das verweist auch nochmal auf eine Schwierigkeit der rechtlichen Maßstäbe, die auch in der wissenschaftlichen Diskussion noch gar nicht so richtig durchdrungen ist. Und das ist das Verhältnis von der Freiheit der Redaktionen, auch Themen zu setzen, Themen auszuwählen, Schwerpunkte, Rahmungen von Themen und so weiter festzulegen, als Teil der Programmautonomie, die auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusteht, und diesen Anforderungen, den gesetzlichen Anforderungen an Ausgewogenheit und Vielfältigkeit des Angebotes und der Programme. Und das müsste man, wenn man das wirklich systematisch untersuchen würde, erstmal auseinander dividieren und sagen, wo endet jetzt eigentlich die Gestaltungsfreiheit, die journalistische, verfassungsrechtlich geschützte Gestaltungsfreiheit einer Redaktion, beispielsweise der Tagesschau. Und wie spielen da diese rechtlichen Anforderungen an Ausgewogenheit, Vielfalt mit rein? Schon das ist eine ziemliche Aufgabe. Und die nächste wäre dann, wenn man das Bundesverwaltungsgericht ernst nimmt, das dann auf Kriterien herunterzubrechen, an denen man dann Abweichungen und dann vielleicht sogar auch grobe Abweichungen messen kann. Und das macht es schwierig. Also es ist nicht nur diese Messschwierigkeiten bei Vielfältigkeit und Ausgewogenheit an sich, sondern es kommt eben auch noch dieses Element der journalistischen Autonomie, die auch verfassungsrechtlich geschützt ist, mit dazu. Und es kann sicherlich nicht sein, dass Gerichte jetzt eine allgemeine Journalistenqualitätskontrolle durchführen, sondern es kann sich wirklich nur auf das beziehen, was diese spezifischen gesetzlichen Maßstäbe von Vielfalt und Ausgewogenheit angehen.
Ja, und es ist ja auch nicht nur tatsächlich schwierig, es ist ja auch rechtlich ein Problem, weil da natürlich auch wieder die Pressefreiheit als konfigierendes Grundrecht ja irgendwo einzustellen ist. Also da müsste man ja dann, wenn man da tiefer reingeht, müsste man das ja auch dann berücksichtigen, dass man da auch letztendlich die Pressefreiheit mit beschränken würde. Weil es ja gerade meine Freiheit, meine redaktionelle Freiheit auch ist, Themen zu setzen, Themen zu ignorieren vielleicht, wenn ich die für unerheblich halte.
Und das, Ganz genau. Also das ist in der Tat das Problem und nicht trivial. Also deshalb schon bei der Frage der Maßstabsbildung und dann der Messung, bei beiden geben sich sehr fundamentale Probleme. Also tatsächlich kann ich den Grundgedankengang des Bundesverwaltungsgerichts nachvollziehen, aber, und das geht damit ja auch auf Kritik in der Gesellschaft ein, und im Prinzip ist der vielleicht auch nachvollziehbare Gedanke daran, wenn das denn einmal festgestellt ist, dann hat man jedenfalls irgendwie eine solide Basis zu sagen, okay, das ist jetzt hier festgestellt für einen bestimmten Zeitraum und dann ist die leicht zu argumentieren, warum dann eine Beitragspflicht besteht. Aber aus den genannten Gründen ist das eben schwer bis unmöglich, das zu operationalisieren. Und das hat sich hier in diesem ersten Verfahren auch gezeigt.
Ja, vielleicht kommen wir auch erstmal kurz dazu. Es gab ja noch einen anderen Angriffspunkt, der jetzt die Programmqualität nicht betraf, sondern die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung. Jetzt hatten ja die Kläger in den Verfahren vor dem VGH Baden-Württemberg auch angeführt, dass da überhöhte Vergütungen und Pensionen bezahlt würden. Das ist ja auch so ein bekannter Kritikpunkt. Die dicken Redakteursgehälter bei ARD, ZDF und Co. und weit überhöhte Gagen und Jahresgehälter. Was hält der VGH davon, ganz kurz zusammengefasst?
Also nichts, würde ich sagen, wenn ich das richtig sehe. Und das war, glaube ich, auch am klarsten, dass man damit nicht durchdringen wird. Wenn man jetzt neben dem ganzen Aufwand, der in diesem Rundfunksystem drinsteckt, über dieses komplizierte System der Bedarfsanmeldung und der Prüfung durch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, KEF, und Wirtschaftsprüfungen und allen möglichen anderen Dingen. Letztlich auch die EU-Kommission, die da immer mit ein Auge drauf hat, weil sich das Ganze als Beihilfe im europarechtlichen Sinne darstellt. Jetzt auch noch eine individualgerichtliche Kontrolle des Finanzwesens durchführen würde. Das ist, glaube ich, systemisch nicht sinnvoll. Und dafür sehe ich auch keine rechtliche Grundlage. Das finde ich völlig nachvollziehbar, dass das vom Gericht so gesehen wurde.
Ja, wenn wir jetzt einen Strich drunter machen, was glauben Sie, in welche Richtung wird sich das entwickeln? Also diese Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ja jetzt in der Welt. Die Gerichte müssen damit umgehen. Da zeichnet sich ja erstmal so ein kleiner Konflikt ab. Ich vermute mal, das wird nicht das einzige Verfahren bleiben. Dann Klagen gegen den Rundfunkbeitrag gibt es ja en masse. Was glauben Sie, wohin das gehen wird? Wird das nochmal in Leipzig landen, perspektivisch?
Das ist denkbar. Es ist auch denkbar, dass das in Karlsruhe landet, auf dem einen oder anderen Wege. Und meine Vermutung ist, dass die Argumentation, die jetzt hier gezeigt wurde, nämlich zu sagen, das ist eigentlich etwas, was in anderen Arenen verhandelt werden muss, bei den Gremien, bei den Aufsichtsgremien, sind ja auch neue Gremien geschaffen worden vom Gesetzgeber. Ein Medienrat ist da jetzt noch mit dabei, dem gegenüber Leistungsberichte gegeben werden müssen von den öffentlich-rechtlichen Anstalten, dass eigentlich eine Kontrolle dieses Systems sinnvoll ist, aber nicht eine empirische Messung von Programmvielfalt aus den schon genannten Gründen. Also deshalb vermute ich mal, dass wenn das beim Bundesverfassungsgericht landet und die Frage im Raum steht, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass der Rundfunkbeitrag oder die Verpflichtung, den Rundfunkbeitrag zu zahlen, verfassungskonform ist, dass das an ein funktionierendes System der Kontrolle gekoppelt wird, aber nicht an eine tatsächliche Messung.
Ja, also es bleibt spannend, um mal eine dieser berüchtigten journalistischen Binsen wieder zu bemühen. Spannend war auf jeden Fall auch unser Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Schulz. Vielen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude. Vielen Dank.
Die gute Nachricht.
Ungarn ist zum Hoffnungsträger gegen den Rechtspopulismus geworden, seit Peter Modrow dort gegen Viktor Orban gewonnen hat. Aber Ungarn hat noch einen weiten Weg vor sich und noch ein paar Schinken im Salz, nämlich auch beim Europäischen Gerichtshof. Der hat jetzt entschieden, dass der Orban-Staat mit seinem Gesetz gegen LGBTQ+-Rechte Unionsrecht verletzt hat. Das ist das erste Mal. Manche sprechen auch vom historischen Symbolismus, der von diesem Urteil ausgehe. Denn zum ersten Mal hat der EuGH einen Verstoß gegen die Werte der EU festgestellt.
Okay, also das ging ja auf ein Gesetz zurück in Ungarn. Worum ging es in diesem Gesetz genau?
Ja, das kann ich jetzt im Moment auch nur aus der EuGH-Entscheidung bzw. der Pressemitteilung entnehmen. Das beschränkte jedenfalls den Zugang zu Inhalten in Medien mit so ein bisschen diffusen Jugendschutzargumenten. Und dabei ging es um Abweichungen vor der dem Geschlecht bei der Geburt entsprechenden persönlichen Identität, Geschlechtsumwandlung oder Homosexualität. Und wenn solche Darstellungen also da waren, dann sollte ein strengerer Jugendschutz gelten und der Zugang beschränkt werden. Und daraufhin gab es ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission. Und jetzt hat das Urteil festgestellt, es sind Verstöße gegen Primär- und Sekundärrecht, gegen die Grundrechtecharta, mehrere Artikel, gegen die DSGVO auch, aber eben vor allen Dingen auch gegen Artikel 2 EUV. Im Urteil heißt es dann grundsätzlich, sei das durchaus möglich, so eine Freiheit einzuschränken, die Medienfreiheit für Kindeswohl und auch für das Erziehungsrecht der Eltern. Es gäbe auch einen großen Beurteilungsspielraum der Mitgliedstaaten, aber hier sei dieser eben gesprengt worden. Insbesondere wegen Artikel 21.1 der Grundrechtecharta. Da geht es ums Verbot der Diskriminierung wegen Geschlechts- und sexueller Ausrichtung. Und der EuGH argumentiert jetzt hier, ganz Prämisse in diesem Gesetz war, dass jede Darstellung oder Vermittlung solcher Inhalte unabhängig von ihrem konkreten Inhalt geeignet sei, das Kindeswohl zu beeinträchtigen.
Okay, es geht wahrscheinlich so ein bisschen in diese Richtung, diese homosexuellen Inhalte machen unsere Kinder homosexuell, unsere guten ungarischen Kinder oder
so. Genau, Verschwulung der Gesellschaft, würde man vielleicht auf der Straße sagen. Das ist also.
Es ist ja auch immer so ein bisschen perfide, ne, dass sowas dann immer so diese Hass auf jetzt schwule Lesben und irgendwie queere Personen dann immer so unter dem Deckmantel von Kindeswohlgefährdung dann irgendwie so pseudo-gerechtfertigt
wird. Ja, ja. Ne? Manche werden jetzt vielleicht an unseren Bundeskanzler denken, der ja auch mal sagt, er hat nichts gegen Homosexualität, aber die sollen bitte die Finger von den Kindern lassen. Darauf komme ich noch zurück nachher, aber genau das ist so ein bisschen das, was auch das Gericht jetzt kritisiert. Also sagt, dass dieser Ansatz würde dann zeigen, dass bestimmte sexuelle Identitäten und Ausrichtungen bevorzugt werden und andere stigmatisiert werden. Und das sei mit dem Pluralismus der Gesellschaft und dem Verbot der Diskriminierung wegen Geschlechts- und sexuellen Orientierung nicht verbindbar. Aber es ist auch ein unmittelbarer Eingriff in Grundrechte, nämlich Diskriminierung des Geschlechts, Achtung Privatfamilienleben, Meinungs- und Informationsfreiheit, also alles Chartergrundrechte. Auch die Verletzung der Menschenwürde moniert das Gericht, denn es werde damit eine Gruppe als Gefahr für die Gesellschaft behandelt. Und das habe einen stigmatisierenden und kränkenden Charakter. Also das Gericht spricht tatsächlich von Verletzung der Menschenwürde, würden wir hier ja nicht machen, weil die ist ja bekanntlich unverletzlich, aber die Menschenwürde in Artikel 1 Grundrechtecharta ist gemeint. So, und das Interessante ist jetzt aber, nicht diese Verletzung, das hat man ja häufiger, dass der EuGH sowas moniert. Aber was er noch nie gemacht hat, ist einen eigenständigen Verstoß gegen den EU-Vertrag anzunehmen. Da stehen die Werte der Union drin. Und ne, würde man so locker vielleicht sagen, das ist ein Blabla-Paragraph, wo man überall was reinliest oder sagt so, naja gut, das ist so ungefähr unsere Werteunion. Aber nein, das kann verletzt werden. Und zwar liege hier ein koordiniertes Bündel diskriminierender Maßnahmen dieser ungarischen Gesetzgebung dar, die in offenkundiger und besonders schwerwiegender Weise die Rechte nicht cisgeschlechtlicher Personen beeinträchtigt oder verletzt. Das heißt also cis, also die so Mann als Mann und Frau als Frau, die also nicht in dem LGBTQ-Plus-Kreis sich bewegen. Und die Werte, Artikel 2, wenn man da reinguckt, da steht eben drauf die Werte, auf die sich die Union gründet und dann steht da unter anderem eben auch Nichtdiskriminierung, Toleranz und so weiter, Gleichheit von Frauen und Männern. Und ja, das, was Ungarn da gemacht habe, stünde im Widerspruch zur Identität der Union. Und ne, Verfassungsrechtler werden jetzt vielleicht auch an unsere Verfassungsidentität denken und deswegen sehen viele Beobachter da drin ein wirkliches Grundsatzurteil, weil jetzt erstmal.
So ein starkes Statement.
Ja, jetzt ist erstmals gesagt worden, diese Werte der Union sind nicht nur so Baustein für politische Reden, sondern da kann man auch gegen verstoßen. Ja, da gibt's so eine Randnotiz zum DSGVO, hatte ich vorhin erwähnt. Will ich jetzt nicht zu weit ausweizen, aber es gibt wohl ein Strafregistergesetz und da kann man Zugang zu Informationen bekommen, die wegen kinderverletzenden Straftaten verurteilt sind und dieser Zugang ging wohl zu weit.
Ja, es kann natürlich auch vielleicht mal so ein öffentlicher Pranger werden, sowas.
Ja, klar.
Ist natürlich jetzt auch ein interessantes Timing. Du hast ja schon angesprochen, Orban ist ja eigentlich gerade abgewählt, hat mit seinem Kulturkampf eigentlich verloren, könnte man vielleicht zumindest vorsichtig mal sagen. Und jetzt kommt dieses Urteil, ne? Also das, aber du sagst, es glaube ich trotzdem, ist es wichtig, ne?
Genau, also ich glaube einerseits sollte man sich jetzt nicht zu sehr verlassen darauf, dass Ungarn jetzt kompletten Kurswechsel einschlägt. Peter Mojo ist ja durchaus auch ein Konservativer, der hat sich zu LGBTQ überhaupt nicht geäußert im Wahlkampf. Das war Strategie und die ist ja für ihn auch aufgegangen, weil die Ungarn eben auch keine Lust hatten, jetzt ständig nur diese Kulturkampfkiste zu fahren. Und er hat jetzt auch in der Antrittsrede gesagt, er hat die Vision eines Ungarn, in dem niemand stigmatisiert wird, der anders denkt oder liebt als die Mehrheit. Also man kann hoffen, dass er das umsetzt. Wurde jetzt allerdings auch schon von entsprechenden Aktivisten ermahnt, das jetzt auch zur Priorität in den ersten 100 Tagen zu machen. Aber dass das Ganze auch über Ungarn hinaus Wirkung hat, egal ob Ungarn sich nun dreht oder nicht, sieht man eigentlich auch in Deutschland. Wir haben eben über Herrn Friedrich Merz schon gesprochen. Der hat eben solche Tonalitäten auch von sich gegeben. Und man sieht es heute in einem Kommentar von Herrn Löwenstein in der FAZ. Der hat dann also geschrieben, ja, das sei alles schlimm, was Ungarn gemacht habe, aber Minderheiten nicht zu diskriminieren sei das eine, sie als Regel oder gar Vorbild darzustellen ein anderes. Denn tatsächlich sind Kinder und Jugendliche in unserer Öffentlichkeit einer von Lobbygruppen forcierten, teils geradezu werbenden Konfrontation mit den Themen Homosexualität und geschlechtliche Identität ausgesetzt. Minderheiten nicht zu diskriminieren ist das eine, ne? Genau, sie als Regel oder gar Vorbild darzustellen, sagt er, sei ein anderes. Das hat Stefan Niggemeier ziemlich aufgeregt. Der ist Medienredakteur bei der Süddeutschen und firmiert unter einer Regenbogenflagge und ist da auch entsprechend positioniert. Ein Aktivist würde ich ihn jetzt nicht nennen. Und er sagte so, das ist ziemlich wild, was Löwenstein schreibt. Minderheiten sind die Regel in dem Sinne, dass es sie gibt. Es ist normal, dass es heterosexuelle und homosexuelle Menschen gibt. Was Kindern und Jugendlichen schadet, ist ihnen das Gefühl zu geben, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Also insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn da auch der EuGH jetzt nochmal einen Pflock eingeschlagen hat. Links zu all den Beiträgen übrigens und natürlich auch zum Urteil findet ihr in den Shownotes.
Auf hoher See.
Wir nehmen ja diese Woche einen Tag später auf, nicht nur wegen Hendriks Umzugsstress, sondern damit wir euch auch noch eine wichtige Entscheidung des BGH mitbringen könnten. Und zwar über die seit Jahren schwelende Auseinandersetzung um die berühmten Kohl-Protokolle. Also es geht konkret um die Frage, ob die Witwe und Alleinerbin von Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, ob die Gewinne aus dem gleichnamigen Enthüllungsbuch, die Kohl-Protokolle, herausverlangen kann von dem Autor bzw. Verlag. Und der BGH hat das jetzt verneint und dabei sogar eine relativ grundsätzliche Begründung gewählt.
Holen uns nochmal ab. Ich erinnere noch irgendwie Ghostwriter und so weiter. Aber worum ging es nochmal ganz genau?
Genau, also wir springen zurück in die 2000er Jahre. Und da hatte Helmut Kohl, damals noch lebend Ex-Kanzler, den Autor und Historiker Heribert Schwan beauftragt, seine Memoiren für ihn zu schreiben und hat sich dafür mit ihm sehr, sehr lange in seinem Haus zusammengesetzt. Wir haben viele Stunden Gespräche geführt und Schwan hat diese Gespräche auf Tonband aufgezeichnet. Das waren, glaube ich, insgesamt rund 630 Stunden Tonbandaufzeichnung. Also die haben wirklich viel miteinander geredet und da baut man natürlich auch so eine gewisse Nähebeziehung auf, notwendigerweise. Und man muss ja auch ein gewisses Vertrauen haben, wenn du jemandem da dein politisches Leben und vielleicht auch ein paar Details schilderst, die du uns noch nicht erzählt hast. Dann gab es eben diese lange Zusammenarbeit, aber irgendwann überwarf man sich dann. Und Schwan hat dann 2014 eben dieses Buch, dieses, ich nenne es mal Enthüllungsbuch, Vermächtnis, die Kohl-Protokolle veröffentlicht, das dann teils relativ brisante Äußerungen Kohls enthielt, auch über Personen des öffentlichen Lebens, wie unter anderem seine Nachfolgerin Angela Merkel oder ich glaube Prinzessin Diana. Also es war relativ bunt und er hat sich da, glaube ich, auch teilweise nicht zurückgehalten, weil das eben Gespräche unter vier Augen dann wohl waren. Und die hat Schwan dann eben in dem Buch dann verarbeitet und dann dagegen hat erst Kohl und dann nach seinem Tod später seine Witwe weiter gegen Schwan und dessen Verlag geklagt und haben gefordert, erstmal diese Passagen aus dem Buch streichen zu lassen. Und jetzt ging es aber auch um die Beteiligung an den erzielten Gewinnen.
Ah, okay, weil ich wollte gerade sagen, es gab ja diverse Unterlassungsbegehren und es gab schon diverse Textstellen, die gerichtlich untersagt wurden, weil sie einer Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Kohl und Schwan unterlagen. Worum ging es jetzt vom BGH um Geld?
Genau, also das Ganze war ja schon mal beim BGH, also das ist ja schon alles, läuft ja schon seit vielen Jahren, dieser Rechtsstreit. Und die Textstellen sind zu einem guten Teil, glaube ich, schon durchprozessiert. Da geht es aber auch immer noch darum, dass da immer noch weitere Sachen unterlassen werden sollen, weitere Äußerungen. Und was jetzt hier eben das Besondere ist, ja, es geht um Geld und die Frage steht im Mittelpunkt, ob diese Äußerungen als vermögenswerter Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geschützt sind. Denn darüber wollte Maike Kohl-Richter jetzt eben erstmal im Sinne einer Stufenklage Auskunft über die Gewinne haben und dann eben diese Gewinne auch in Form eines Schadenersatzes dann also herausverlangen. Und das OLG Köln hatte das zwischendurch auch noch bejaht und hatte das zugesprochen und damals, also es geht dann eben darum, ist das jetzt ein vermögenswerter Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts? Das ist ja jetzt bezieht sich nicht auf alle Bestandteile des APR. Und das OLG Köln hat das damals so gesehen und hat es damals den exklusiven verwertbaren Schatz von Oggersheim genannt, unter Rekurs auf Kohls Haus in Ludwigshafen-Oggersheim, wo diese Tonbandaufnahmen wohl entstanden sind.
Das klingt wie eine sehr, sehr schlimme TKKG-Folge oder sowas.
Der Schatz von Oggersheim, ja.
Warum hat der BGH das jetzt kassiert?
Also erstmal hat er klargestellt, es gab in der Tat, das ist, glaube ich, auch mal wichtig zu erwähnen, eine vertragliche Rechtsbeziehungen zwischen Kohl und Schwan, er sagt, das kann man so rauslesen, die eben auch so eine Verschwiegenheitspflicht mit sich gebracht habe in Bezug auf Dinge, die dann eben nicht freigegeben waren zur Veröffentlichung. Öffentlich bekannte Tatsachen, sagt der BGH, seien davon zwar ausgenommen, aber es gäbe kein allgemeines Recht des Autors, auch vertrauliche Umstände in detailarmer Form zu publizieren. Also darauf hat sich Schwan, glaube ich, auch noch berufen, dass man dann ja so ein bisschen, naja, drumherum schreiben und ein paar Sachen weglassen können oder so. Das geht nicht, sagt der BGH. Also deswegen, man kann schon sagen, als Bottomline erstmal diese Äußerung in dem Buch, die da publiziert wurde, das war unzulässig, zu großen Teilen jedenfalls. Da geht es auch noch ein bisschen weiter. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, Der BGH sagt, bloße Äußerungen einer Person, auch wenn es jetzt sehr persönliche sein mögen, sind eben keine vermögensrechtlichen geschützten Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, sodass man hierfür auch keinen Gewinn als Schadenersatz herausverlangen könne. Geschützt als Vermögenswert sind nämlich nicht, also man kann das im Grunde sagen, sind nur so Sachen, die die Person irgendwie als solche betreffen. Also nicht Dinge, die ich mal gesagt habe oder so, die vielleicht irgendein Werturteil enthalten, sondern die meine Identität betreffen, wie Name, ein Bild, die Stimme, aber nicht der Inhalt des Gesagten in Textform jedenfalls. Und die Stimme hat er hier ja auch nicht verwertet, sondern er hat eben halt ein Buch geschrieben. Dieser Vermögenswertbestandteil, das geht so ein bisschen auf diese Entscheidung zu Marlene Dietrich vom BGH zurück von 1999, wo er damals klargestellt hat, dass diese Vermögenswertbestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts für vererblich sein können. Und deswegen kann jetzt eben auch Michael Kohl-Richter die dann so treuhänderisch gewissermaßen immer noch geltend machen. Aber liegt hier eben wohl eben gerade nicht vor. Und deswegen besteht auch weder ein Anspruch auf Auskunft über die Gewinnherausgabe, sagt der BGH, weil eben auch gar kein Schadenersatz bestehen könne für das, worum es hier geht.
Also, wenn Michael Kohl-Richter ein AI-Video machen wollen würde mit Helmut Kohl, seiner Stimme, seiner Art und so weiter, dann wäre das betroffen, dieses vermögenswerte Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Aber hier bei diesem Inhalt des Gesagten irgendwie nicht so. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, Spahn hat die Vertraulichkeit seiner Gespräche mit Kohl gebrochen und trotzdem nichts zu befürchten?
Ja, also es bleibt natürlich dabei, dass viele Passagen des Buches weiter untersagt sind. Das geht im Teil auch noch jetzt ein bisschen weiter. Also da gab es auch noch so prozessuale Schwierigkeiten in der Vorinstanz. Deswegen hat der BGH das jetzt zum Teil auch nochmal zurückverwiesen. Da muss man jetzt nochmal weiter drüber auseinandersetzen. Aber diese, sag mal, der ist ja fleißig am Streichen in dem Buch, denke ich mal. Aber der BGH hat eben gesagt, dass es bei diesen Unterlassungsansprüchen bleibt und eben keine finanzielle Abschöpfung über das Persönlichkeitsrecht möglich ist. Das heißt also, zahlen muss er jedenfalls nicht.
Also wenn ich das so höre, dann scheint mir diese Entscheidung ja dogmatisch doch ziemlich am Persönlichkeitsrecht herumzuschrauben. Oder ist das nur ein falscher Eindruck?
Ja, also es ist, denke ich, schon nicht ganz unwichtig. Gerade war auch das OLG Köln, das ja zum Beispiel eben noch anders gesehen hatte und gesagt hatte, das sei irgendwie wirtschaftlich verwertbar. Aber der BGH stellt sich jetzt ein bisschen auf den Standpunkt, das Persönlichkeitsrecht als solches wird nicht zu so einem allgemeinen wirtschaftlichen Verwertungsrecht an biografischen Aussagen, wie es jetzt hier im Fall Kohl relevant ist. Und ich denke, das ist auch insgesamt relativ relevant, auch für Medien, Verlage etc. Also das muss ja jetzt nicht bei dem Fall Kohl bleiben. Und für Betroffene bedeutet es aber auch, dass der Rechtsschutz eben primär über die Unterlassung läuft und nicht über eine Gewinnbeteiligung bzw. eine Gewinnabschöpfung. Auch wenn ich persönlich sagen muss, dass bei mir immer noch so ein kleines, also das Gerechtigkeitsgefühl zumindest angeht, ein kleines Störgefühl bleibt, weil ich irgendwie diesen Vertrauensbruch, den Schwan da offensichtlich begangen hat gegenüber Kohl. Ich meine, das ist für einen Spitzenpolitiker, der so viel erlebt hat, in der sich mit jemandem zusammensetzt, das ist ein riesiger Vertrauensvorschuss, den er dir da gibt. Und wenn ich das richtig lese, ja, den gebrochen hat und dann da Dinge veröffentlicht hat, die auch teilweise recht pikant waren, finde ich offen gestanden unsäglich, diese Vorgehensweise. Aber muss natürlich kein Argument für einen Schadenersatz sein und auch nur meine persönliche Meinung.
Genau, einerseits kein Argument für einen Schadenersatz und andererseits, so aus der Berliner Bubble betrachtet, off the record is on the record. Also klar, ein Journalist darf niemals diese Abrede verletzen, aber ein Politiker muss immer klar sein, dass egal, was er irgendwo sagt, irgendwann wird es in irgendeiner Form dann doch seinen Weg an die Öffentlichkeit finden.
Kommt das im Examen?
So, dann haben wir noch eine amüsante und vielleicht auch examensrelevante Entscheidung für euch. Juristen sind ja von Haus aus unromantisch und das zeigt diese Woche auch mal wieder ein Urteil, wie die Romantik vor Gericht zumindest schiefgehen kann. Und am Ende freuen sich wahrscheinlich die Justizprüfungsämter wenigstens. Das OLG Nürnberg hatte sich nämlich in seiner Entscheidung mit der Frage zu befassen, ob ein Mann seine Ehefrau bei der Hochzeit unter Palmen, als er dann nochmal auf die Knie ging nach der Trauung, wirksam ein Audi A5 Cabrio geschenkt hat.
Warum genau ist er auf die Knie gegangen, wenn sie schon verheiratet waren?
Ja, also kleine Background-Story. Die zwei hatten offenbar eine längere Reise gemacht auf eine im Urteil nicht näher bezeichnete Inselgruppe, 16 Tage, und haben dann da ganz romantisch am Strand unter Palmen geheiratet. Und nach der Zeremonie ging dann der frisch gebackene Ehemann am Strand eben nochmal auf die Knie, aber nicht, um sie irgendwie, weiß ich nicht, zur Erneuerung des Ehegelübdes aufzufordern oder so, wäre vielleicht auch ein bisschen früh, sondern er überreicht ihr 2 Kfz-Kennzeichen für ein neu gekauftes Audi A5 Cabriolet. Im Urteil heißt es so schön, er kniete nach der Trauungszeremonie, also die haben das wirklich in buntesten Farben geschildert, ganz in weiß gekleidet am Strand vor der Antragstellerin. Das finde ich auch schön, wenn man dann so ein Wort einstreut, das knallhart juristisch ist. Die im weißen Brautkleid mit Blumen im Haar auf einer Schaukel unter einer Palme saß nieder und überreichte ihr die in gelbes, mit Schmetterlingen bedrucktes Geschenkpapier eingepackten Kfz-Kennzeichen.
Es würde mich sehr überraschen, wenn da nicht irgendwer mit einer Instagram-Live-Kamera daneben gestanden hätte. Aber ja, das ist ja ein bisschen passé jetzt. Gehört das nicht sowieso beiden, wenn sie verheiratet waren?
Genau, 2 Jahre später kam es dann nämlich zur Trennung, genau, und die Romantik war vorbei. Und jetzt wollte er nämlich das Auto zurückhaben. Vielleicht ganz kurz noch dazu, wenn man sich jetzt fragt, warum gehört das Auto eigentlich, also warum gibt es Streit um das Auto, wenn hat es nicht beiden gehört, wenn die verheiratet waren? Also die Vermögensaufteilung habe ich jetzt im Urteil nicht lesen können, ob die jetzt irgendwie Zugewinngemeinschaft oder was auch immer hatten. Aber er hat es schon vor der Hochzeit gekauft, denn nach der Rückkehr sind beide dann quasi direkt zur Zulassungsstelle gegangen und haben es dann auf sie zugelassen. Die Ehefrau meinte aber nun, das Auto sei ihr bei der Hochzeit geschenkt und übereignet worden.
Okay, das klingt erstmal wirklich nach einem Geschenk. Wie hat der Ehemann denn begründet, dass ihm das Auto gehören soll?
Er sagt, er habe ihr nur ein Nutzungsrecht eingeräumt an dem Auto.
So romantisch.
Ja, habe das Auto aber sonst als Firmenwagen genutzt. Er habe das auch steuerlich abgeschrieben. Bin ich auch mal gespannt, ob das Finanzamt vielleicht noch anklopft jetzt. Also es geht auf allen erdenklichen Ebenen schief. Außerdem habe er immer den Zweitschlüssel behalten und habe auch Steuern und Tankkosten über sein Firmenkonto beglichen. Das war seine Argumentation.
Und was hat das OLG Nürnberg jetzt zu dieser ganzen Chose gesagt?
Die haben gesagt, ja, Romantik gut und schön, aber das war halt tatsächlich ein knallhartes Rechtsgeschäft und das Gericht hat das als eine wirksame Einigung über den Eigentumsübergang in diesem Auto angesehen, den Kniefall. Denn so nach der Gesamtschau aller Indizien habe der Senat festgestellt, dass man sich über diesen Eigentumsübergang geeinigt habe. Das ist auch ganz lustig, die haben sich dann noch vom Hochzeitsfotografen die gemachten Bilder da vorlegen lassen und haben sich dann angeguckt, wie das ganze Setting aussah und ob man das jetzt als Übergangsantrag quasi verstehen konnte, was er da gemacht hat und sagen dann so, wie die Szene aussah und wie er sich da hingekniet hat und so, sei das irgendwie alles und auch auf Zeugenaussagen basierend, sei das alles total klar gewesen, dass er das halt habe schenken wollen als sozusagen als Hochzeitsgeschenk. Mhm. Ich fand auch ganz nett, in der Verhandlung hat der Ehemann wohl behauptet, das wahre Hochzeitsgeschenk sei eine Einkaufstour für ca. 10.000 Euro gewesen, die seine Frau später in Deutschland mit dem PKW bestritten habe. Dann hat der Senat aber gesagt, nee, ist uns egal, weil angesichts der offensichtlich guten Vermögensverhältnisse, die auch meiner Meinung nach da durchscheinen, sei das wohl schlichtweg das zweite Hochzeitsgeschenk gewesen nach dem Auto. Jetzt fragst du dich aber zu Recht, Hendrik, du guckst mich schon fragend an und hast das BGB aufgeschlagen. Es braucht ja nicht nur eine Einigung, sondern auch eine Eigentumsübergabe in dem Zusammenhang der Einigung, ne, um das Eigentum zu übertragen. Da hast du natürlich völlig recht und das Auto war am Strand ja gar nicht dabei. Und außerdem hat er auch immer den Zweitschlüssel behalten. Das heißt, er hat auch nie jetzt seinen Besitz völlig aufgegeben. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Allerdings darfst du jetzt von Paragraph 929 einmal weiterblättern. Und dann findest du nämlich auch die Möglichkeit, Paragraph 930, das...
Ja, okay, hab ich.
Das Besitzmittlungsverhältnis, das nämlich eine solche Übergabe übersetzen kann. Und jetzt kommt nämlich der juristische Clou, die Ehe sagt, das OLG ist ein gesetzliches Besitzmittlungsverhältnis im Sinne des Paragraphen 930 BGB. Ja. Denn für die Dauer der Ehe ist der Mitbesitzende oder besitzende Nichteigentümer bezüglich des Hausrats und der ehelichen Wohnung dem Eigentümer gegenüber zum Mitbesitz berechtigt. Und hierunter fasste das Gericht auch den Audi, weil der ja als gemeinsames Auto fürs Eheleben mal gedacht war.
Also das ist wirklich faszinierend. Ich weiß, dass ich damals vor diesen Dingen großen Respekt hatte im Examen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das Prüferherz zum Springen bringt. Gab es denn jetzt noch andere rechtliche Feinheiten?
Ich habe Sachenrecht auch wirklich abgrundtief gehasst, Hendrik. Also deswegen, es macht mir jetzt viel mehr Freude, darüber zu reden, als irgendwann mal eine Klausur darüber zu schreiben. Ja, es gab noch weitere rechtliche Feinheiten, und zwar die Frage, ob das Auto als Haushaltsgegenstand einzuordnen ist. Weil sonst wäre nämlich der Herausgabeanspruch nach 985 BGB, über den wir hier ja reden, weil ja Norm zitieren immer, verdrängt worden von dem dann einschlägigen Anspruch auf Herausgabe des PKW als Haushaltsgegenstand nach § 1361a BGB. So, da gibt es nämlich immer mal eine eigene Anspruchsgrundlage für. Dafür, also dass dieser PKW ein Haushaltsgegenstand wäre, wäre aber der Ehemann beweisbelastet gewesen. Seine Ehefrau, sagt das Gericht, habe dagegen substantiiert vorgetragen, dass sie das Fahrzeug eigentlich quasi nur genutzt habe für ihre Tätigkeit als Kunstmalerin, für Fahrten zu ihrer Schwester und zu ihrer Arbeitsstelle und für alles, was man so gemeinsam gemacht habe, wie zum Beispiel Urlaub oder Einkäufe oder so, sei man immer mit dem BMW ihres jetzt mittlerweile wahrscheinlich Ex-Mannes unterwegs gewesen.
Also ich habe gerade...
Dementsprechend also kein Haushaltsgegenstand.
Ja, ich habe gerade so Examens-Flashbacks. Ich habe mir nämlich neben 985 BGB damals immer 1361a tatsächlich daneben geschrieben. Das erinnere ich sogar noch. Interessant. Vorher gilt das Auto als Haushaltsgegenstand für die Ehe, danach plötzlich nicht mehr?
Ja, genau. Das ist erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, aber die sagen, bei der Schenkung per Besitzkonstitut, da kommt es eben nur auf die Bestimmung in dem Zeitpunkt an, wo man sich quasi einig ist darüber, dass das Eigentum übergehen soll. Und da, sagen sie, war das schon so gedacht als gemeinsames Eheauto, womit man glücklich in den Sonnenuntergang des gemeinsamen Lebens fährt. Dass das halt hinterher anders war, sagen sie, spielt dafür keine Rolle mehr, aber halt sehr wohl dafür, ob das jetzt ein Haushaltsgegenstand war, den man dann über eine andere Anspruchsgrundlage herausfordern kann. Also da muss man sehr genau trennen und auseinanderhalten und sauber subsumieren, wie wir das ja alle mal irgendwann gelernt haben oder einige unserer Hörerinnen und Hörer das jetzt noch gerade lernen. Deswegen, ja, ganz, glaube ich, ganz netter Fall fürs Examen.
Was lernen wir daraus?
Ja, zwei Dinge. Erstens mal, das BGB gilt auch unter Palmen. Und zweitens, wer im Romantikschwang so Geschenke verteilt, der, finde ich, sollte hinterher dann aber auch einfach mal das Rückgrat haben und dazu stehen. Sonst trifft ihn eben die harte Hand des Rechtsstaats.
Du, das sagt sich so leicht. Aber wenn da aber wirklich jetzt der Eimer umgefallen ist, der Eimer der Liebe, dann willst du auch alles wieder rausholen. Also das ist jetzt sehr wohlfeil, Herr Amos.
Man muss ja noch Ideale hochhalten.
Okay, zum Schluss, bevor wir abmoderieren, noch eine kurze Wasserstandsmitteilung zu Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Der hat sich vor dem schleswig-holsteinischen OVG gegen News durchgesetzt. Das ist diese Julian Reichelt-Bude. Und da gab es ja diesen Streit, weil Günther bei Lanz gesagt hatte, dass sein Gegner und Feind der Demokratie und so weiter. Und da war dann die Rechtsfrage im Raum gewesen, hat er sich da jetzt eigentlich als Parteipolitiker oder als Ministerpräsident geäußert? VG Schleswig hat das schon entschieden. Wir haben in Folge 83 drüber gesprochen, hatte gesagt, nee, der hat sich als Parteipolitiker geäußert und durfte das. Jetzt hat das OVG diese Auffassung bestätigt und Günther spricht von einem Sieg für die Meinungsfreiheit. Der Anwalt von News übrigens, Joachim Steinhöfel, der soll prüfen, ob er Rechtsmittel dagegen noch einlegt. Das geht jedenfalls aus einem NDR-Bericht hervor. Das war's jetzt für diese Folge. Die Musik kommt rein. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherne aus der Redaktion. Dank an unseren Producer Matthias Pletz. Dank an euch fürs Zuhören. Danke Max für die Moderation.
Wie immer unfassbar gerne.
Abonniert unseren Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt und schreibt uns, wenn es euch nicht gefällt, an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Bis nächste Woche, bleibt uns gewogen.
Ciao.